Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid heute bei Psychologie at Work. Heute habe ich euch eine wundervolle Interviewgästin mitgebracht. Wir haben ein Gespräch geführt, was mich nachhaltig beeindruckt hat, muss ich sagen. Laura Peyer war bei mir zu Gast und Laura kommt als Generationenbotschafterin, so wie sie sich auch selbst bezeichnet. Sie ist noch ganz, ganz jung. Sie kommt selbst aus der Generation Z, über die wir im Gespräch auch gesprochen haben, hauptsächlich. Und trotz ihres jungen Lebensalters hat sie schon beruflich so einiges gemacht. Das erzählt sie uns im Podcast auch alles. Und hat dann ein Unternehmen gegründet, Generation Connect, kurz Gecko, und ist heute in dieser Mission unterwegs, als Gründerin und geschäftsführende Inhaberin ihres Unternehmens, aber auch als Keynote-Speakerin, ja, und wie sie sich selbst bezeichnet, Generationenbotschafterin. Das heißt, Laura ist auch viel auf Events, auf Panels unterwegs und vertritt sozusagen dort ihre Gen Z. Und über das genau haben wir gesprochen, über Probleme und Konflikte, die es in Unternehmen gibt, aber auch über die Weltsicht, die diese junge Generation mit reinbringt in die Unternehmen und noch vieles, vieles mehr. Das dürft ihr euch jetzt selbst anhören. Ich finde, es ist ein wundervolles Gespräch geworden. Trotz dessen, dass uns so einige Lebensjahre trennen, hatten wir einen tollen Zugang zueinander. Und ja, ich finde Laura einen ganz, ganz tollen Menschen, die die Anliegen ihrer Generation super weitertragen kann. Und was mich am meisten daran beeindruckt hat und auch gefreut hat, war, dass sie diese Anliegen ganz ohne erhobenen Zeigefinger, ganz ohne Verurteilung oder sogar Abwertung der älteren Generationen rüberbringt. Und das ist wirklich eine Haltung, die mir ganz, ganz toll gefallen hat und die ich hoffentlich als Vertreterin der Millennials auch rüberbringen konnte. Ja, und jetzt würde ich sagen, hört es euch einfach selber an. Ich nehme euch mit rein ins Gespräch. Viel Spaß dabei. Ja, dann nochmal ein offizielles Hallo, Laura. Im zweiten Anlauf haben wir es geschafft, einmal mit technischen Problemen, aber jetzt sind wir beide am Start. Toll, dass du hier bist.
Freut mich sehr, liebe Silke.
Ja, dann starten wir mal los und ich würde sagen, am Anfang empfiehlt sich's immer, stell dich doch einfach gerne kurz mal vor, für alle die, die dich noch nicht kennen, noch nichts von dir gehört haben. Was machst du so beruflich und was sollte man vielleicht über dich wissen? Wie bist du vielleicht auch dahin gekommen, was du jetzt tust? Warum tust du das?
Okay, das sind sehr viele Fragen auf einmal. Ich starte mal mit der Selbstpräsentation. Mein Name ist Laura Peyer. Ich bin Generationenbotschafterin und mit diesem Thema Generation Z als Speakerin im Dachraum recht viel auf den Bühnen auch unterwegs. Einer meiner Hauptthemen ist unter anderem auch Employer Branding oder auch wie man aus den bestehenden Mitarbeitern heraus oder Mitarbeiterinnen Unternehmensbotschafter, Corporate Ambassadors auch gestaltet. Im Zuge dessen, dass ich da am Anfang meiner Karriere als Speakerin recht schnell gemerkt habe, dass da einfach ein riesen Need auch dafür da ist und auch mit den vorherigen Erfahrungen, die ich in der Berufswelt sammeln durfte, ist dann so diese Idee auch zu meinem Unternehmen entstanden. Also ich bin auch Gründerin von Gecko oder eigentlich heißt es Generation Connect, nur Gecko ist die Short Form. Und bei uns geht es wirklich sehr gezielt darum, den intergenerationalen Dialog in Unternehmen zu verbessern. Und wir haben auch ein bisschen diesen Fokus darauf, besonders dafür zu sprechen, wie findet man die wenigen jungen Talente, wie bindet man diese auch wirklich und wie gewinnt man sie halt wirklich auch nachhaltig für das eigene Unternehmen. Weil es ist doch ein bisschen dieser War of Talents. Und wir wollen da einfach die Stütze für die Unternehmen sein, weil es tut sich so wahnsinnig viel. Generation Z ist in aller Munde, generell die jungen Talente. Und ja, wir sagen immer ganz gern, mit über 20 Jahren Praxiserfahrung, da wir selber aus der Generation Z stammen, haben wir da recht viele Erfahrungen und können da gut zur Seite stehen.
Ja, du sprichst es gerade an, die jungen Talente. Erstmal herzlichen Dank, dass du es nochmal so vorgestellt hast. Und das ist wirklich in aller Munde und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass ich dich eingeladen habe in den Podcast, weil ich ganz viele Fragen an dich habe und weil du sozusagen ja Sprachrohr bist auf der einen Seite, also Generationenbotschafterin nennst du dich und das finde ich auch einen ganz tollen Begriff. So habe ich dich auch gefunden auf LinkedIn über diese Schlagworte und wir hatten eine ähnliche Bubble, glaube ich, irgendwann. Und ja, aber bist natürlich auch selbst in der Gen Z, also noch ganz, ganz jung, wenn ich jetzt so aus meiner Warte spreche und natürlich aus der Boomer oder Gen X Perspektive spreche, dann bist du eine ganz junge Person auf dem Arbeitsmarkt und schon gleich Gründerin geworden. Was hat dich eigentlich dazu bewogen? Du bist gleich ins eigene Business gegangen nach dem Schulabschluss, oder?
Nein, also ich arbeite doch schon längere Zeit. Wir in Österreich haben ein bisschen ein anderes System als in Deutschland. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Also bei uns gibt es das Gymnasium oder es gibt dann auch eine höhere weiterführende Schule. Die ist ein Jahr länger, hat eine Ausbildung quasi mit dabei und ist so quasi in der Anerkennung das Höchste, was man bei uns in Österreich machen kann. Also da ein Abschluss ist höher gewertet als das Abitur zum Beispiel von einem Gymnasium. Und ich hatte hier den Schwerpunkt Kommunikation und Mediendesign und auch eine kaufmännische Ausrichtung. Also wir haben da recht viel Betriebswirtschaftliches gelernt, buchhalterisch und waren da sehr, sehr gut aufgestellt. Nebenbei war es dann wirklich so, unsere Tage waren immer recht lange. Also das war immer Nachmittagsunterricht, so bis 4, 5 oder 6 Uhr. Und ich habe mir gedacht, ich will aber eigentlich mal viel mehr in die Praxis. Ich bin mehr dieser Hands-on-Typ. Ich mag das nicht nur quasi in der Schule zu gammeln. Und ja, dadurch bin ich tatsächlich in die Gastronomie reingerutscht und habe dort dann nach der Schule bin ich in das Lokal rein, habe dann dort bis am Abend gearbeitet, dann wieder in der Früh auf. Also es war eine sehr taffe Zeit, aber es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann mal die ersten Kontaktpunkte mit der Berufswelt gehabt. Mit der Pandemie bin ich dann aber auch wirklich in diese klassische Unternehmenswelt reingekommen. Hier zuerst in der Zentrale von einem großen Sportfachartikel, Händler. Und habe da so diese Vertriebsperspektive und dieses Bestandsmanagement kennengelernt. Und danach ging dann meine Reise weiter sehr stark in den Sales. Und einer meiner letzten Positionen, bevor ich gegründet habe, war dann auch bei einer großen Lehrstellenplattform. Also das ist im Endeffekt das Indeed für Azubis. Und da habe ich einfach wahnsinnig viele Gespräche mit HR-Managerinnen, C-Level-Managerinnen geführt, GeschäftsführerInnen auch geführt, Lehrlingsausbilder oder war ich Azubi-Meister teilweise. Und da ist mir einfach ganz oft aufgefallen, dass hier eine riesige Diskrepanz ist im intergenerationalen Dialog und vor allem auch in diesem Verständnis rund um das Thema junge Talente. Und durch diese ganzen Eindrücke und mein berufsbegleitendes Studium, was ich nebenbei noch gemacht habe, ist dann irgendwie das alles zusammengekommen und dadurch ist dann die Gründung entstanden.
Ja, toll. Also hast alles wirklich zusammengeführt, ne? Also ja, wie du schon sagst, Erfahrungen plus Interessen plus auch das, wo du selbst drin steckst. Du hast mal erzählt, es war in einem Post, glaube ich, dass du nach dem Abi so ziemlich lost warst zuerst. Und erlebst du oft, dass Personen mit ja, 17, 18, 19, ich weiß nicht, wie alt die nach der Matura in Österreich sind. Hier sind sie so 17, 18, 19, dass sie gar nicht wissen, was sie tun sollen.
Ja, ganz häufig. Also das erlebe ich wirklich sehr häufig. Denn es wird von der Grundschule an, wird eigentlich oft dieses Abitur als das höchste Ziel überhaupt von den Lehrkräften, von der Familie, von den Verwandten, von den Bekannten vermittelt. Und plötzlich ist man da und hat jetzt plötzlich das Abitur geschafft. Und ich glaube, dann bei ganz vielen Leuten ist da noch gar nicht so weitergedacht worden. Natürlich, man hat sich informiert, wie geht es noch weiter, aber diese Realisation, so dieses, okay, ich habe es ja jetzt wirklich geschafft. Für mich war das persönlich einfach dieses unerreichbare Ziel, was immer so in weiter Ferne war, und plötzlich war es dann hier. Und ich war doch jemand, der sich gerne über die Zukunft informiert hat, was für Möglichkeiten ich habe. Aber trotzdem muss ich gestehen, das war einfach so Ziel erreicht und dann aber trotzdem noch nicht ein klares weiteres Ziel gehabt, wo ich darauf hinarbeiten kann, weil ich auch gar nicht so gewusst habe, was für Möglichkeiten tatsächlich da sind, weil Berufsorientierung war bei uns zwar, wir haben ein sehr berufsorientiertes, eine berufsorientierte Schule gehabt, allerdings richtige Einblicke hat man zwar durchs Praktikum ab und an mal bekommen, aber so richtig kann man es doch nicht in diesen 4 bis 8 Wochen lernen, was die ja, Welt so einem bietet. Und das war für mich schon dieses Thema, wo ich sagte, habe ich mich ein bisschen aufgeschmissen gefühlt.
Ja, danke schön für die Einblicke nochmal. Ich finde das immer ganz spannend, auch mal zu hören, weil bei mir war das so komplett anders, aber ich weiß, dass ich auch eine ziemliche Exotin damit bin, den Berufswunsch Psychologin schon so früh irgendwie mit mir getragen zu haben. Und bei mir war dann eher das Problem, dass man mir erstmal die NC-Schranke gesetzt hat, die ich irgendwie um 0,1 verpasst habe und mir das Studium deshalb verwehrt war. Worüber ich auch schon öfter gesprochen habe. Also das war dann für mich so eher dieser Zeitpunkt, wo ich total lost war und keinen Plan B hatte. Aber ich kenne viele, viele Geschichten wie deine, die sagen, nach dem Abi war erstmal ja dieser surreale Zustand und dann fehlte so das eigentliche Ziel und die Praktika waren zu wenig. Ja, und die Gründe hast du ja gerade auch schon so ein bisschen genannt. Also ich habe rausgehört, dass es auch ein bisschen so eine Mystifizierung fast des Abiturs gibt, ja, dass das so ein großer Meilenstein ist, der dann fast so gehypt wird und man gar nicht so richtig weiß, was macht man damit. Wenn wir mal so zur Gen Z gehen, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Vorurteile gegenüber deiner Generation, die es so auf dem Arbeitsmarkt gibt?
Also ich glaube ganz klassisch, man hört es überall, man sieht auch gefühlt täglich einen Bericht darüber, die Generation Z ist so faul. Und ich finde, das ist so ein tolles Vorurteil auch, weil es so lustig ist, wenn man sich mal geschichtlich anschaut, dann war jede junge Generation bis jetzt immer die allerfaulste und die allerschlimmste. Das geht wirklich schon Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende auch zurück. Und ich muss immer darüber schmunzeln, weil am Ende des Tages aus allen Generationen ist bis jetzt noch etwas geworden. Und ich bin auch sehr, sehr davon überzeugt, dass es auch hier so sein wird. Deswegen, ja, dieses Vorurteil muss man sich vielleicht mal an die eigene Nase fassen, vielleicht auch mal zurückdenken, wie man selber jung war, da vielleicht dann auch mal zurückdenken, ja, bei mir ist vielleicht dieses Vorurteil auch schon gekommen, und dann einfach für sich selber ein bisschen reinspüren, so stimmt es da wirklich oder ist es einfach ein generelles Vorurteil?
Ja, absolut. Ich teile das Schmunzeln, besonders seit jetzt neuerdings diese Sokrates-Sprüche und so weiter kursieren, ne, dass es die wirklich schon vor Tausenden von Jahren gegeben hat. So dieses Urteil, die junge Generation macht irgendwie nichts aus ihrem Leben oder die gammeln nur herum. Oder natürlich war es damals etwas anders formuliert, aber ja, wenn das so kommt, kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass ältere Menschen sowas sagen oder denken, oder kannst du dir vorstellen, wo die das hernehmen?
Natürlich, also was man schon sagen kann, wir in der, oder jede Generation hatte ihr eigenes Medium. Früher war es der Fernseher, davor, bevor es überhaupt das Fernsehen gab, der Radio oder die Zeitungen. Und bei uns in der aktuellen Generation Z ist halt dieses Hauptmedium das Smartphone. Das heißt, wir verbringen schon auch sehr viel Zeit auf dem Smartphone, vor allem auch auf Social Media. Also je nachdem, welche Studie man sich anschaut, sind wir hier so durchschnittlich bis zu 4 Stunden täglich auf dem Handy, auf dem Smartphone. Und wenn man mal selber jugendliche Kreise befragt, stimmen die Zahlen, beziehungsweise würde ich sogar sagen, Tendenzen nach eher nach oben hin, also eher mehr sogar, dass wir hier auf Social Media verbringen. Und Von außen betrachtet sieht es hier aus, als wäre das jemand, der nur vor seinem Kästchen hier sitzt und im Endeffekt nichts macht. Und das mag so in diesem Augenblick vielleicht auch so aussehen, aber Social Media hat einfach, oder generell die Online-Welt hat einfach so wahnsinnig viel, was man tun kann, was man lernt, Micro-Learnings, die man immer wieder mal selber hat. Wenn man viel auf Social Media ist, kann man einfach wahnsinnig tollen Seiten auch folgen. Dafür ist man selber auch ein bisschen verantwortlich, den Algorithmus zu gestalten, muss man auch dazu sagen. Aber dass man sich Wissensportale abonniert und dann wirklich coole Themen in kurzer Zeit viel Wissen einfach generieren kann, vielleicht lustige Experimente ansieht und vor allem hat man halt doch dieses Thema drinnen, dass man mit den anderen Jugendlichen oder mit den anderen Leuten in Kontakt ist. Und das ist nicht mehr nur auf die Leute, die in meinem nahen Umfeld sind, begrenzt, sondern teilweise schließen sich hier auch schnell mal Freundschaften, die weltweit, die global einfach stattfinden. Also ich bin in einem Ich mache auch als Mentorin bei einem Social Business mit, wo es darum geht, 14-, 15-Jährige zu begleiten und auch ihnen ein bisschen zu helfen, wo es jetzt weitergehen soll, in eine weiterführende Schule, vielleicht in die Lehre rein oder in die Ausbildung rein. Und die eine hat, also mein Mentee zum Beispiel, hat eine Freundin, die sie quasi online kennt, kennengelernt habe über Videospiele und die sind in Kontakt geblieben und dadurch haben sie sich beide Englisch gelernt, weil das halt die einzige Sprache war, die sie halt beide sprechen konnten. Und mein Mentee kann fließend Englisch inzwischen reden, dadurch, dass sie es halt selber beigebracht hat und mit einer ihrer besten Freundinnen täglich halt aufs Englisch auch kommuniziert. Also es ist eine Riesenmacht, die wir dadurch die digitale Welt auch bekommen haben.
Ja, das kann ich total unterschreiben. Und ich finde es wichtig, dass du nochmal, ja, auf so vielen Bühnen, auf denen du ja stehst und jetzt auch hier auf dieser ganz kleinen Podcast-Bühne bei mir, das wirklich auch nochmal nach außen tragen kannst, auch deine eigene Biografie, deine eigene Firmengründung, auch weil ich denke, du stehst immer wieder ja Patin für genau das Gegenteil, ne? Also sehr engagiert, eine Schule besucht zu haben, dann sich gefunden zu haben und jetzt ganz, ganz viele gute Sachen zu tun, auch eben mit Social Media und auch dank Social Media viele gute Sachen zu tun und da auch ja ganz viel Dialog zu schaffen. Wir kommen nachher noch mal so ein bisschen mehr auf dein Unternehmen. Aber ich finde es ganz wichtig, auch mal so Gegenbeispiele zu bringen, ne? Weil wenn wir in Social Media gucken, also ich bin ja eigentlich nur auf LinkedIn regelmäßig unterwegs, da schaukeln sich solche Diskussionen natürlich auch wahnsinnig hoch, ne? Wenn da ein Boomer so einen Post absetzt, was er jetzt für eine schlimme Auszubildende hatte aus der Gen Z, die ja irgendwie gar kein Engagement zeigt und so weiter, dann springen ganz, ganz viele auf diesen Zug auf und es geht ganz schnell, dass so ein ganzes Generationenbashing stattfindet. Ja, und ich arbeite ja auch in der Aus- und Weiterbildung, auch mit meinen Auszubildenden, SupervisantInnen und so weiter. Und da sehe ich ganz viele engagierte und hochintelligente Köpfe, ne, wo ich immer denke, ich bin so stolz auf die, auch nach einer Zeit, wenn man die ausgebildet hat, was für tolle ausgebildete Menschen das geworden sind, ja immer schon waren, aber dann auch werden und wie viel Gutes die in die Welt raustragen, so und wie sich das auch multipliziert in diesen Köpfen. Also, da denke ich, da braucht es immer wieder dieses Sprachrohr auf jeden Fall auch.
Ja, und ich halte da auch immer gern und jetzt in dem Fall die Zuhörerinnen und Zuhörer an. Überlegt euch mal, welche jungen Leute ihr in eurem Umfeld habt. Und ich bin mir sicher, ihr habt hier sicherlich ein, zwei super motivierte, super engagierte junge Leute und das einfach vor Augen auch halten.
So ist es, genau, eigene Beispiele zu suchen. Ja, vielleicht kannst du es auch gerade noch mal in Worte fassen. Was sind denn so auch für dich, wenn du mit deinem Unternehmen losgehst in den Unternehmensdialog, was sind denn so auch die positiven Dinge, die junge Mitarbeitende in Unternehmen heute einbringen können? Was würdest du da am ehesten nennen?
Da gibt es eine Vielzahl. Es ist immer schwierig, dass man es wirklich auf die Generationen herunterbricht. Und das ist auch immer meine Key Message. Wir sind doch alle Individuen und haben unterschiedliche Stärken. Aber im Allgemeinen kann ich doch sehr klar sagen, also wenn jemand frisch ins Unternehmen reinkommt oder generell ein frischer Berufsanfänger ist, dann ist das jemand, der nicht gerade die diese alten Strukturen oder Prozesse so im Kopf hat, sondern auch sehr viel hinterfragt. Und besonders in der heutigen Welt, Prozesse zu hinterfragen und zu schauen, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, weil es hat sich einfach so viel in so, so kurzer Zeit geändert. Also wenn man jetzt allein an eine Buchhaltung denkt, vor 20 Jahren war das so, da ist man zur Bank gefahren, hat sich beim Schalter angestellt, hat da mal gewartet, hat sich die Bankbelege geholt, ist wieder zurückgefahren und hat die eingeheftet. Diese Tätigkeit, die existiert heute eigentlich nicht mehr so. Also das ist automatisch eigentlich in den Programmen überall schon drinnen. Da braucht man sowas gar nicht mehr. Und das ist aber so innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, die Leute, die anfänglich mal in der Buchhaltung waren, machen heute eine komplett andere Tätigkeit. Und das muss man halt hier wirklich auch noch ein bisschen bedenken, dass sich einfach so viel in kurzer Zeit getan hat und dass da die Jungen vielleicht auch ein bisschen ein Gespür haben für Erneuerungen, weil sie das vielleicht irgendwo mal gehört haben, weil sie da irgendwas anderes connecten, weil sie ja noch nicht so diese Betriebsblindheit vielleicht auch haben. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, die junge Leute in Unternehmen reinbringen können. Und etwas anderes, was wir hier auch schon ganz kurz angesprochen haben, ist die Zeit, die auf Social Media verbracht wird. Eben 4 Stunden sind das täglich. Das ist, wenn man sich's auf die Woche ausrechnet, doch ein Teilzeitjob.
Ja.
Ein unbezahlter Teilzeitjob, der Spaß macht, den man freiwillig macht, da ist ein wahnsinniges Gespür für Social Media da. Meistens unbewusst, aber man kann dieses Gespür oder diese Fertigkeiten, die man mit dem Umgang von Social Media lernt, kann man für das Unternehmen nutzen. Und da kommen wir auch mit Generation Connect rein, beziehungsweise wir bauen hier gerade eine neue Marke auch auf, die nennt sich dann die Ambassador Factory, wo wir aus den bestehenden Mitarbeitern heraus Unternehmensbotschafter machen. Wir mobilisieren sie und nutzen besonders dieses Gespür für Social Media, besonders von den jungen Leuten, die täglich auf Instagram, TikTok oder YouTube drauf sind, dass wir da auch ansprechenden und authentischen Content aus ihrer Sicht heraus kreieren, dass das Unternehmen etwas zum Herzeigen hat. Weil in der heutigen Welt ist Social Media die Visitenkarte.
Ja.
Wenn du kein Social Media hast, wenn du keinen Online-Auftritt hast, existierst du ganz oft für junge Talente nicht. Und da können die eigenen jungen Talente, die bereits im Unternehmen bestehen, einen Wahnsinnsbeitrag dazu leisten, dass man da auch wirklich sichtbar wird. Das muss gelernt sein, das muss auch in gewissen Rahmen stattfinden, aber dafür gibt es dann Hilfe, unter anderem auch bei uns.
Ja, finde ich einen super neuen Zweig, den ihr da aufmacht. Ich wundere mich immer so ein bisschen, dass viele Unternehmen das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also wenn man guckt, wer dann vielleicht diese Social-Media-Seiten betreibt, dann sind das oft Unternehmensseiten, die so sub-erfolgreich sind, ne? Wenn man da guckt, die Followerzahlen oder die Leads, die das Ganze auch generiert. Und wenn man dem gegenüber die Corporate InfluencerInnen anguckt, was die dann für Reichweiten generieren und wie authentisch dieser Bericht über das Unternehmen dann dort aussieht, ist wesentlich interessanter. Ne? Das sehen wir selbst auch oder das sehe ich bei Bewerbenden zum Beispiel auch, wo die gucken und auf was die gucken. Also da habt ihr mit Sicherheit voll ins Schwarze getroffen, wenn ich das als Social Media Laien mal so sagen darf. Ja, in
Aber liebe Silke, bei dir ist es doch auch ein bisschen so, dadurch, dass du auf LinkedIn sehr präsent bist, da wirst du sicherlich auch den ein oder anderen Bewerber oder die Bewerberin dadurch generiert haben, die sich zuerst einmal ein bisschen abgetastet haben, wie du so als Person drauf bist und sich dadurch dann auch beworben haben, oder?
Das ist so, das ist definitiv so. Am Anfang hat mich das ein bisschen erschreckt, weil, wie gesagt, wenn man nicht so aus diesem Bereich kommt und irgendwann damit anfängt und vor allem im Gesundheitswesen, wo ich ja hauptamtlich tätig bin, das noch überhaupt nicht angekommen ist in diesem Sinne. Das ist ja kein Tech-Konzern, ne, sondern das ist wirklich noch ganz rudimentär. Aber als dann so die ersten BewerberInnen kamen und sagen, ich habe sie im Podcast gehört, ich habe sie dort und dort gesehen, ich habe den Post gelesen, dann erschreckt das durchaus erstmal, weil man denkt, ups, das wollte ich ja gar nicht, ne? Fast so abschreckend, dass ich dann, dafür poste ich ja gar nicht. Aber das ist ein total toller Nebeneffekt und dann natürlich haben wir daraus auch gelernt, dass junge Menschen das durchaus auch abrufen, ohne Frage, ja.
Na, man kommt halt dadurch auch an Leute ran, die man sonst vielleicht gar nicht erreicht hätte mit der Stellenanzeige, weil sie vielleicht nicht im richtigen Ort geschalten wäre oder weil sie nicht im gleichen Ort arbeiten. Und wenn man dann doch irgendwie auch remote in irgendeiner Form oder Weise tätig sein kann, ist es halt so toll. Da sind wir hier wieder im vernetzten Denken, weil man einfach hier Talente erreicht, die man wirklich, wie davor gesagt, sonst anders gar nie kennengelernt hätte und die vielleicht auch die Top-Talente sind und perfekt auf die Stelle hinpassen. So.
Absolut, ne, das unterschreibe ich. Also auch, ich bin ja auch Dozentin an zwei Universitäten und wenn ich die Seminare an der Uni gebe, dann kommen natürlich auch Talente bei mir an und das ist einfach der Grund, nicht weil ich denke, dass ich so eine mega tolle Dozentin bin und dass ich da unerreicht bin in meinem Fachgebiet, sondern dass der Kontakt entsteht, ne? Dass man darüber nahbar ist, dass man in Kontakt kommt mit den jungen Talenten, dass man mit denen spricht und dass sie einen selbst ansprechen können. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt und da bietet Social Media ja auch ungeahnte Ressourcen, was das angeht, dass auf einmal dort alle per Du sich zum Beispiel ansprechen können, ob das ein C-Level ist oder ob das jemand anders ist, spielt überhaupt keine Rolle. Man ist sehr, sehr nahbar dadurch, ne, finde ich.
Ja, und das macht es aus, besonders in dem Bereich, in dem du tätig bist, weil ich glaube, besonders so diese Bereiche, medizinische Bereiche oder vielleicht auch Juristen, das sind oft so diese Sachen, die man sehr, sehr hoch setzt. Ich kann es jetzt gerade nicht anders oder besser formulieren und wo man einfach so diese Distanz einfach hat. Und du hast es so schön ausgedrückt, dass du einfach viel nahbarer bist. Und ich finde, das ist halt einfach das, was einen Menschen ausmacht oder auch die Leute ausmacht und wo man sich halt einfach gleich mal viel wohler fühlt.
Ja, total. Ja, Laura, in einem Post hast du mal geschrieben, dass da ging es auch so um das Gewinnen neuer Talente, dass junge Mitarbeitende motiviert werden, so durch das all das, was um Selbstwirksamkeit herum sich tummelt, sage ich mal. Kannst du das noch mal näher erläutern? Also, was wollen die jungen Leute genau? Wie würdest du das formulieren?
Da bitte ich auch wieder mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz innezuhalten, vielleicht auf Pause zu drücken und selber mal kurz zu überlegen, was will ich eigentlich? Selbstwirksamkeit ist für mich der Begriff, der es einfach so toll umfasst. Das ist das, dass ich als Person gewertschätzt werde, dass es einen Unterschied macht, dass ich diese Tätigkeit ausführe, dass da nicht der Paul oder die Tina sitzt, sondern dass das meine Arbeit ist und dass ich da einen wirklich wertvollen Beitrag auch leisten kann, dass ich auch sehe, welchen wertvollen Beitrag ich leiste, dass ich aktiv am Unternehmenserfolg einfach teilhabe. Das für mich ist all das, was dieses Thema der Selbstwirksamkeit einfach so schön umfasst, so dieses, es macht einen Unterschied, dass ich da bin, ich werde gewertschätzt, meine Arbeit trägt Früchte. Ich glaube, das ist einfach so motivierend. Das kann einfach so viel ausmachen, das kann so viel Kraft auch geben. Wie siehst du das?
Ja, ich habe gerade die ganze Zeit nachgedacht, als du gesprochen hast. Und das, was mir immer wieder in den Kopf kommt, ist, das ist doch eigentlich gar kein Generationenthema. Wollen wir nicht alle Selbstwirksamkeit? Ich habe neulich ja kürzlich eine Podcast-Folge extra auch dazu gemacht, zu diesem Begriff. Und es ist ein urmenschliches Bedürfnis. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass es ein Gen Z oder ein Gen Alpha oder was auch immer für ein Bedürfnis ist, sondern das wollen wir letztendlich alle. Und ich glaube, insgeheim kann die Gen Z das einfach nur besser rüberbringen und kann das besser priorisieren und hat jetzt einen Arbeitsmarkt zur Verfügung, wo sie sagen kann oder wo wir alle jetzt mittlerweile sagen können, das ist uns wichtig, das ist eine Priorität und wenn wir das nicht bekommen, gehen wir. Oder wir
Ja,
kommen erst gar nicht, oder?
genau. Du sprichst es wirklich schon toll an. Also ich glaube, auch das Thema ist etwas, wo wir als Generation Z einfach sehr viel Glück hatten. Einfach jetzt aufgrund von demografischem Wandel und weil wir jetzt auch nicht im Gegensatz zu Millennials während einer Weltwirtschaftskrise in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind. Bei den Millennials ist es ganz gut zu sehen gewesen, die waren wirklich, die haben 100 Bewerbungen rausgeschickt und waren dankbar, wenn sie ein Bewerbungsgespräch dann hatten. Die sind da vom Gleichgewicht, das war keine Balance, sagen wir, also da hatte schon der Arbeitgeber mehr die Oberhand und konnte auch mehr damit spielen. Und leider ist das jedenfalls die Erfahrungen, die ich gehört habe, die wir viel diskutiert haben, die wir auch in Studien gesehen haben, dass es wird schon auch oft ausgenutzt oder es wurde auch sehr oft ausgenutzt. Da geht es wirklich darum, dass man dann plötzlich sehr viel mehr Arbeit machen musste, dafür nicht besser bezahlt wurde, aber im Endeffekt dann quasi zwei Jobs hatte. Und Generation Z hat einfach aufgrund dessen, wie der demografische Wandel ist oder wie der aktuelle Arbeitsmarkt ist, hier die Oberhand zu sagen, so, hey, wir haben uns am Anfang mit einem Arbeitsvertrag auf diese Rahmenbedingungen geeinigt. Diese Rahmenbedingungen, die will ich, dass eingehalten werden. Und wenn nicht, dann muss man eigentlich die Rahmenbedingungen nochmal neu verhandeln. Das gibt es ja auch. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen gleich gehe, aber dass man dann auf jeden Fall neu verhandeln muss. Und ich glaube, das ist das Thema, was wir durch einen glücklichen Zufall einfach jetzt machen konnte. Das konnten die Generationen vor uns nicht in diesem Ausmaß auch machen. Aber auch das ist ein Thema, was uns alle gut zugute kommt, weil es ist nicht nur ein Thema, dass wir dadurch besser gestellt sind, sondern jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin ist dadurch besser gestellt oder hat dadurch auch mehr die Auswahl. Man muss sich nur trauen. Und ich sage mal so, die Jungen haben halt vielleicht nicht ganz so viele Verpflichtungen und dadurch auch nicht die gleiche finanzielle Sorge, wie es bei jemandem ist, die vielleicht eine Familie ernähren muss, die einen Kredit irgendwie abbezahlen muss. Da haben wir halt vielleicht noch ein bisschen mehr diese Flexibilität auch drinnen, dass wir da auch mehr oder schneller sagen können, okay, es passt nicht mehr, die Rahmenbedingungen wurden nicht von beiden Seiten zufriedenstellend erfüllt. Ich gehe jetzt.
Ja, ich finde, du subsumierst es sehr schön und auch sehr differenziert, weil da finde ich, das kommt öfters in der öffentlichen Debatte noch mal zu kurz, dass man sagt, die Generation macht es so, die sind vielleicht selbstbewusster, die anderen sind nicht so selbstbewusst, dann kommt Neid und Aggression auf, ne, von den älteren Generationen, weil sie sehen, sie haben sich damals abgeschuftet, vielleicht für ein Drittel des Geldes und heute machen die das ganz anders, dass da viel auch ja Reizbarkeit und sowas vielleicht kommt, aber du hast gerade noch sehr differenziert noch ganz viele andere Faktoren aufgezeigt, die da natürlich eine Rolle spielen, dass ich, wenn ich mehr Verpflichtungen habe, dann auch vielleicht eher ja vor nicht ganz so tollen Bedingungen kuschen muss oder wider Willens kuschen muss, wobei das heute ja auch nicht mehr so ist, ne? Dass jeder da auch natürlich eine Eigenverantwortung hat für seine oder ihre Arbeitsbedingungen auch einzustehen und zu kämpfen, wo eigentlich jeder dazu in der Lage ist auf dem Markt, den wir heute haben. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen was fragen zu deinem Unternehmen oder zu eurem Unternehmen. Du hast eben noch mal erzählt, ihr seid mittlerweile auch schon mehrere Personen, aber du bist die Gründerin. Magst du noch mal erzählen, ein bisschen hast du es schon angeschnitten, was ihr genau tut, beziehungsweise was sind denn so typische Anliegen eurer Kunden, wenn ihr in die Unternehmen kommt und wenn ihr beratend zur Seite steht?
Also das Hauptthema, das angefragt wird, ist dieses Generation Z-Thema. Es ist sehr präsent, und es werden sich sehr viele Gedanken gemacht. Und meine Beobachtung war, dass man Externen oft mehr vertraut als den internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deswegen will man sich irgendwie auch so diese externe Meinung holen. Und wir sind dann diese externe Meinung oder die Externen, die es auch ein bisschen aufzeigen, obwohl es die eigenen Mitarbeiter auch ganz oft selber auch ansprechen. Nur man hört dann vielleicht nicht immer so genau auf sie. Aber bei uns geht es sehr stark darum, dass wir informieren über dieses Thema Generation Z. Wie findet man sie? Wie bindet man sie? Wie können wir sie verstehen? Wie gewinnt man sie? Also das sind wirklich so diese Themen, wo wir Vorträge dazu geben, wo wir Workshops oder auch Seminare dazu halten, und aber auch dieses generationenübergreifende. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Generation Lab, wo mehrere Unternehmen da waren und die mussten eine Person aus jeweils einer Generation bringen. Und da sind wir mal in die offene Kommunikation gegangen. Es waren dann diese vier unterschiedlichen Unternehmen, das heißt, da waren jetzt insgesamt 16 Leute da und dann hat er mal die Generation Z gesprochen, wie sie gewisse Dinge sehen. Dann haben die Millennials mal gesprochen, wie sie gewisse Dinge sehen. Dann die auch die Generation X und die Babyboomer. Und es war einfach mal so interessant, hier diesen Austausch auch zu haben, weil das für viele Unternehmen, und es waren sehr große Unternehmen, und es sind Unternehmen, die wirklich eine sehr gute Unternehmenskultur auch pflegen, die dann wirklich auch gesagt haben, okay, wir sind hier zum ersten Mal wirklich in den Dialog getreten. Wir haben wirklich uns einmal zugehört, weil es jetzt keine konfrontative Situation war, sondern es war einfach in einer entspannten Atmosphäre, hat man mal über dieses Thema geredet. Und eine meiner Lieblingsgeschichten war auch, dass man dann mal dem Gegenüber ein Kompliment aussprechen musste. Und es hat so eine tolle Rückmeldung auch bekommen, weil ist auch dieses Thema der Wertschätzung. Und ich bin jemand, ich stehe absolut zu 100% hinter diesem Thema der Wertschätzung ein. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man Wertschätzung im Unternehmen lebt, dann hat es wirklich nachhaltig eine Auswirkung auf den Unternehmenserfolg. Und wenn es wirklich bei allen Unternehmen auch so ist, generell auch aufs Wirtschaftswachstum. Also das bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es war einfach so schön zu sehen, dass man da halt wirklich das erste Mal so einen kleinen Schritt in diese Richtung gemacht hat. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch da die Aufgabe bekommen, dass sie das halt in ihren Alltag öfters einbauen, weil es wird ganz oft so gehetzt, von wegen mal nacker Zeit Wertschätzung auszusprechen. Und das Thema ist, es dauert nicht lange. Es kann im Vorbeigehen sein, es kann innerhalb von wenigen Sekunden sein, dass man einfach mal eine wertschätzende Geste macht oder mal ein wertschätzendes Kompliment macht. Und im Endeffekt, ja, es ist sehr wichtig, es ist so toll für alle. Ganz egal, welche Generation, einfach eine Wertschätzung auch entgegengebracht zu bekommen. Also das war auch hier dieses Generation Lab, wo ich jetzt gerade ein bisschen ausgeufert bin, Entschuldigung.
Alles gut, das ist voll interessant.
Und genau, was wir eben jetzt mit der neuen Marke machen, ist, dass wir eben die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobilisieren, dass sie zu Unternehmensbotschaftern werden. Weil wenn wir es genau ansehen, dann ist jeder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich ein Unternehmensbotschafter oder Unternehmensbotschafterin. Nur ist es ganz vielen Unternehmen gar nicht bewusst oder ganz vielen eigenen Leuten gar nicht bewusst. Und besonders junge Leute, bei denen ist es noch mal vermehrt, weil die machen halt einmal schnell einen Snap in der Arbeit, schreiben irgendwie was darum und vermitteln dadurch auch irgendeine Message. Und die digitale Welt ist einfach wahnsinnig wichtig. Wir haben es vorhin schon angesprochen, einfach für die Sichtbarkeit, auch was einfach Employer Branding betrifft oder Personalmarketing, Personalgewinnung. Und wir machen das so, wir wollen einfach authentische Einblicke geben. Wir wollen das begeben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den eigenen Unternehmen das Werkzeug in die Hand, dass sie sich einfach cool nach außen hin präsentieren können, dass sie auch mit ihr Unternehmen präsentieren können, weil was dadurch passiert ist, das Unternehmen gibt immer einen Vertrauensvorschuss an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, ich sage immer ganz gern, wenn man mit einem Vertrauensvorschuss bekommt, dann wird man auch sehr, sehr selten davon enttäuscht. Und da entstehen wirklich wahnsinnig tolle Sachen. Es ist so viel näher dran, so viel authentischer. Weil wenn wir uns das jetzt auch näher anschauen, jetzt ist es so, ein junger Azubi teilt mal seinen recht unbekannten Beruf. Und das sehen dann die Leute in seinem Bekanntenkreis, weil er das auf Snapchat in der Story postet. Und das sind meistens Leute, die doch irgendwo im gleichen Umfeld trotzdem wohnen, mal in die gleiche Schule gegangen sind, Freundeskreis, wie auch immer. Und die sehen da zum ersten Mal vielleicht wirklich, was der in seinem Arbeitsalltag machen und denken sich gerade, naja, Schule ist eh nicht so mein Ding. Aber das schaut eigentlich ganz interessant aus. Hey, da frage ich mal bei meinem besten Kumpel oder bei meinem Kumpel nach, wie das wirklich abgeht und wer dann meine Ansprechperson ist und wie ich mich bewerben kann. Und das ist halt einfach so, es hat so eine riesen Auswirkung und das unterschätzen so viele Unternehmen. Das ist zwar ein Thema, das jetzt gerade im Kommen ist, weil es halt einfach wahnsinnig effektiv ist und verhältnismäßig jetzt auch keine Werbekampagne ist, wo man plötzlich 50.000 oder mehr investieren muss und einfach sehr nachhaltig auch ist. Aber da muss ja Unternehmenskultur auch stimmen und die Wertschätzung muss auch gegeben sein. Für alles andere ist es leider, für alle anderen Unternehmen ist es nicht möglich. Aber das sind so grob umfasst mal unsere Angebote, die wir hier direkt machen. Und ich selber eben auch noch recht viele Speakings auf den Bühnen zu diesen Themen nochmal direkt hin. Genau.
Ja, auch wieder eine Botschafterin deines eigenen Unternehmens, ne, in dem Fall.
Natürlich.
Ja, was ja auch total zum Thema gehört. Aber ich dachte so, als du gerade erzählt hast, der Leidensdruck in den Unternehmen, der muss doch irgendwie wahnsinnig groß sein, ne, damit die, ich sag mal, ja, Gecko doch auch von extern engagieren. Und du hast eben gesagt, die sprechen weniger mit ihren eigenen Leuten, was ja schon einigermaßen erschreckend ist eigentlich, ne? Wie schätzt du das ein? Sind die Konflikte da so groß zwischen den Generationen oder distanzieren sich die Altersgruppen einfach so sehr voneinander, dass die nicht miteinander sprechen?
Ich glaube, alles geht auf dieses Thema der Kommunikation wieder zurück. Es ist für junge Leute oft dieses Thema, so dieses, ich habe Angst, bei etwas nachzufragen, weil dann könnte mich die andere Person irgendwie als minderwertiger vielleicht auch wahrnehmen und ich sollte das eigentlich können, weil ich bin ein Junger und ich käme, sollte mich ja überall, besonders was Digitales betrifft, irgendwie auskennen, weil bei uns wird ja auch ganz häufig gesagt, wir sind die Digital Natives und da ist dann oft diese Angst davor da, dass man einfach nicht nachfragen möchte. Aber genauso umgekehrt, weil bei den Älteren ist es genauso und auch wieder hier vielleicht im Digitalisierungsthema so, ich bin die ältere Person, eigentlich müsste ich es wissen, ich darf nicht um Hilfe fragen oder ich darf nicht nachfragen. Und ich glaube, dieses Kommunikationsproblem, das ist leider so aufgebauscht in vielen Unternehmen, wo man einfach sagen muss, so ja, nein, man ist nicht so wichtig, und jeder hat mal irgendwo eine Frage und wenn man diese Fragen offen kommunizieren kann, profitiert jeder davon. Aber das hat halt auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tun, dass man um Hilfe auffragen darf und kann. Und ich glaube, das ist halt dieses Thema, was wir auch leider vielleicht auch vorgelebt bekommen und auch gar nicht anders sehen, weil ja, wir einfach wenig in Diskussionen reinkommen und das ist irgendwo auch überall anwendbar. Auch wenn man sich politische Diskussionen ansieht, ist es immer sehr diskussionslastig, aber es wird kaum mehr zusammengearbeitet, um eine gemeinsame Lösung zu finden, sondern sehr viel versucht, die anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Und ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Weg, sondern wir haben alle unsere unterschiedlichen Sichtweisen, nicht so schwarz oder weiß. Alles ist irgendwo grau, es gibt andere Perspektiven, einfach aufgrund meiner Erfahrungen oder da, wo ich gerade stehe, aber irgendwo haben wir den gemeinsamen Nenner und diesen gemeinsamen Nenner gilt es einfach zu finden.
Ja, da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Da würde ich einfach einen Haken dran machen an alles, was du gerade gesagt hast. Da steckte so viel drin. Also ich fasse nochmal für mich so zusammen, dass es eigentlich wirklich Glaubenssätze sind, die du da angesprochen hast. Also Glaubenssätze über die jeweils andere Generation auch, aber auch über die eigene Generation, ne? Ich müsste es doch besser wissen. Aber auch sowas wie, dass es eine Altershierarchie gibt, ne? Also habe ich gerade noch mal gedacht, dass es nicht nur eine, ja, vom C-Level zu anderen Leveln eine Hierarchie in Unternehmen gibt, sondern dass es durchaus auch so eine Hierarchie gibt, zumindest eine gedachte Hierarchie, wie der Dienstälteste oder die Dienstälteste müsste alles besser wissen als die Anfängerin, dass ja auch so Glaubenssätze nach sich zieht, die wirklich schwierig sein können. Also alles in allem, ja, du sagst, es ist ein Kommunikationsthema und umso mehr denke ich immer, je länger wir sprechen, dass es Beratungen wie eure wirklich braucht und brauchen kann und dass ihr da einen super wertvollen Beitrag leistet. Es ist irgendwo erschreckend, dass wir das brauchen als Unternehmenslandschaft, aber nichtsdestotrotz leistet ihr da etwas ganz Wichtiges, glaube ich. So ein Thema liegt mir noch ein bisschen am Herzen, weil das auch immer mal Thema ist, gerade wenn es so um, ja, Einstellungen, Stellenanzeigen für junge Talente etc. geht. So die Frage an dich, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, was machen denn Unternehmen großflächig falsch, wenn sich da eben keine 20-Jährigen oder keine 25-Jährigen bewerben? Was sind denn so No-Gos für deine Generation? Was würdest du sagen? Was ist total abschreckend, wenn man es so nennen will?
Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, was gar nicht so auf Generationen hinbezogen ist. Aber natürlich, wenn man eine Juniorrolle ausschreibend hat, wird man da eher jemanden aus der Generation Z vermutlich suchen als jemanden, der 50 plus ist. Ein paar Grundsachen, die eh viele Leute auch wissen, ist, dass es oft wichtig, dass man einfach eine richtige Ansprechperson auch hat. Wir sehen klar an den Zahlen, dass sich einfach hier auch die Bewerbungen vervielfachen, wenn man direkt eine Ansprechperson hat, vielleicht auch ein Gesicht dazu. Und eine Stellenanzeige, wenn man schon kein Video macht, ich würde generell grundsätzlich Video empfehlen, weil ein Video kann einfach sehr viel mehr Emotionen, Bilder und dieses ganze Around-Paket eigentlich zusammenfassen von einem Unternehmen. Aber wenn man jetzt bei einer Stellenanzeige zum Beispiel bleibt, bei uns in Österreich ist es sowieso so, dass man ein Gehalt auch angeben muss, vielleicht auch eine Gehaltsspanne. Das finden sehr viele Leute sehr entspannt, weil es dann natürlich auch man schon gegenseitige Erwartungen ein bisschen abschätzen kann und sich darauf auch einstellen kann. Und die Stellenanzeige darf nicht austauschbar sein. Also wenn da jetzt egal ist, ob da jetzt Prozesstechniker für Unternehmen X ist oder man eigentlich das Unternehmen eins zu eins austauschen könnte mit einem anderen Unternehmen, dann muss man die Stellenanzeige einfach nochmal überarbeiten, weil dann ist sie nicht gut genug, dass sie beschreibt, warum man wirklich direkt zu dir hinkommen sollte, zu deinem Unternehmen auch, weil ich will ja wissen, was es ausmacht, weil die Stellenanzeige gibt es 10-mal woanders auch, aber warum sollte ich es bei euch machen? Warum sollte ich Teil eures Teams auch werden? Also da hier wirklich anhalten, um zu sagen, was macht euch so einzigartig? Redet mit euren eigenen Kollegen, mit Kolleginnen. Was ist die Seele eures Unternehmens? Warum braucht ihr die nächsten coolen Talente, die zu euch passen? Wer passt zu euch? Seid offen, seid da ehrlich, weil es muss nicht heißen, dass du ein super hippes Unternehmen sein musst mit Fußballkicker und Startup-Atmosphäre. Weil das auch nicht für jeden Jungen so geeignet ist. Manche wollen lieber mehr diese Struktur haben, diese klare Trennungen, auch diese klaren Richtlinien irgendwo, auch diese klaren Prozesse. Also seid einfach die Person oder das Unternehmen, das ihr auch wirklich seid, auch auf dem Blatt Papier und ja, versucht es nicht mit irgendwelchen schönen Wörtern das ein bisschen zu verändern, weil es ist im Endeffekt dann nur verschwendete Zeit, weil wenn eben die Erwartungshaltungen nicht übereinstimmen, dann wird euch der Bewerber, die Bewerberin einfach schnell weg sein.
Ja, sehr viele wichtige Sachen hast du jetzt gesagt. Also das finde ich nochmal total spannend, das so aus deinem Munde als Gen Z-Angehörige eben zu hören, weil man darüber natürlich auch viel schreiben und lesen kann und Papier ist geduldig. Aber du hast ein paar wichtige Sachen gesagt und das eine ist das authentische Video, fand ich auch gerade sehr spannend, denn viele, viele, zumindest Unternehmen, die ich so kenne, die in meinem Horizont sind, machen noch keine Videos für BewerberInnen. Also ja, scheuen sich. Auch da haben wir wieder die Schnittmenge vielleicht zu den Ambassadors, wie du sie nennst, oder zu den Corporate InfluencerInnen, die das ja leisten könnten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, ne, wenn nicht unbedingt die Führungsetage dazu bereit ist, solche Videos auch herzustellen oder gar nicht gut in der Lage dazu sind. Das könnte so eine Idee sein. Ja, und dann fand ich aber auch wichtig, dass du gesagt hast, offen und ehrlich diese Erwartungen oder auch das, was man zu bieten hat, reinzunehmen, weil auch davor scheuen sich ja viele, ne? Also man ist immer so vielleicht geneigt, ein Hochglanzpaper dort zu erstellen oder eben sehr schwammige, sehr wenige Informationen konkret reinzubringen, um erstmal trichterförmig alle möglichen Leute anzuziehen und dann bleibt aber unten ganz wenig übrig. Und deine Strategie wäre ja eher, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr konkret zu werden, sodass man auch nur gleich von Anfang an wirklich die passenden Leute anzieht.
Ja, und man muss sich halt auch bewusst sein, was sucht man denn auch wirklich? Das machen nämlich Unternehmen auch gerne, dass sie einfach mal möglichst generalistisch etwas ausschreiben und mal schauen, was da so reinkommt. Also das ist vielleicht auch nicht der optimale Ansatz. Man soll sich wirklich im Vorhinein konkret Gedanken machen, welche Stelle wollen wir wirklich besetzen, was soll die wirklich haben. Weil die eierlegende Wollmilchsau wird man nicht finden. Oder wenn man sie findet, wird die wahrscheinlich eher unbezahlbar sein. Oder sind meistens auch Leute, die oft ein eigenes Unternehmen haben oder Freelancer auch sind. Und was du vorhin auch noch angesprochen hast mit den Videos, auch hier mein Appell, bitte nicht Hochglanz-Image-Videos benutzen, weil ich kann euch garantieren, besonders wenn man das vielleicht auf Social Media sogar ausgespielt bekommt in Form einer Werbekampagne, wenn da zuerst mal ein langer Drohnenflug über euer Gebäude hinweg ist, sind schon mal 90, nee, mehr, 97% der Leute schon weiter geswiped. Die anderen 3% sind gerade am Kochen und das Video läuft in Dauerschleife. Das ist aber nichts, wo man vielleicht aufmerksam hinschaut. Also da wirklich auch der Appell, vielleicht mal gemeinsam im Team brainstormen, wie können wir unsere interne Stelle, die wir vielleicht in unserer Abteilung jetzt frei halten, wie können wir das präsentieren, wie können wir das selber machen? Und wir können euch da wirklich das Werkzeug cool in die Hand legen, damit ihr auch wisst, worauf es rechtlich zu achten ist, besonders wenn man dann vielleicht auch Musik benutzt. Hier lizenzierte Musik ist nicht immer das einfachste Thema, aber auch, wie kann man das einfach schnell und cool aufnehmen mit den einfachsten Mitteln wie das Smartphone. Also da können Sie uns auch sehr gerne darunter erreichen und dann können wir uns das sehr gerne gemeinsam auch anschauen.
Ja, sehr cool. Laura, die Zeit rinnt uns durch die Hände sozusagen. Und du bist auch wieder so eine Gästin, mit der ich hier noch 3 Stunden wahrscheinlich sitzen könnte. Das haben wir im Vorgespräch schon gemerkt, wir beide, dass man
Ja.
ja so viele Schnittmengenthemen hat zwischen ja, der Psychologie oder der Unternehmensentwicklung und deinem Thema. Zu allerletzt ist mir noch so ein Thema wichtig gewesen in der Vorbereitung, dass ich gedacht habe, die Gen Z ist ja einerseits, das hast du jetzt auch schon so ein paar Mal angeteasert, im völligen Wohlstand und Überfluss aufgewachsen. Eigentlich meine Generation auch schon, die Millennials, zu guten Teilen zumindest. Natürlich ist das immer auch eine Frage der Privilegien, der sozialen Herkunft etc. Aber ich sag mal, wenn wir großflächig sprechen, dann sind wir beide in Generationen aufgewachsen, die eigentlich immer alles zur Genüge zur Verfügung hatten und die im relativen Wohlstand aufgewachsen sind. Aber aktuell eben auch seid ihr eine Generation, die auch mit vielen Krisen natürlich auch aufgewachsen ist. Und da unterscheidet ihr euch so ein bisschen, weil andere natürlich, die eine viel längere Lebensspanne bis heute schon hatten, viel ja, andere Zeiten auch mitbekommen haben. Ne? Und bei euch reiht sich sozusagen seit vielen, vielen Jahren jetzt schon so eine Krise an die andere. Was denkst du, wie hat das so eure Generation geprägt oder wie prägt sie das noch? Wie erlebst du das so als Person, die da auch selber so drin steckt, die noch sehr jung ist?
Vielleicht noch zu dem Wohlstandsthema, da eine kurze Aussage auch noch von meiner Seite. Ich glaube, wir sind alle recht im Wohlstand aufgewachsen oder wir können uns nicht beschweren, weil wir einfach in wahnsinnig privilegierten Ländern hier leben. Also das müssen wir wirklich sagen. Wir haben fließend Wasser, wir haben Strom, wir können uns auf jeden Fall irgendwie das Überleben auch leisten. Was wir aber schon auch bei Generation Z sehen, jedenfalls hier in Österreich, kenne ich auch die Zahlen, und auch den Unterschied zwischen den Generationen. Es ist so, dass die Generation Y sehr viel weniger in armutsgefährdeten oder ausgrenzungsgefährdeten Familien aufgewachsen sind wie die Generation Z. Also da haben wir jetzt tatsächlich schon, je nachdem, welche Studie man herannimmt, 20 bis 25%, also jeder fünfte oder jeder vierte, der in einer armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Familie aufwächst. Das ist schon eine recht hohe Zahl. Davor waren wir da eher bei einem Drittel, nicht bei einem Drittel, jeder sechste. Falsch gedacht, der da aufgewachsen ist. Das nur kurz als Input, aber um wirklich auf dieses Krisenthema zurückzukehren. Ich glaube, sehr viele Menschen belastet es, vor allem die jungen Menschen. Und ich finde es leider immer sehr schrecklich zu sehen, dass man auch diesen schlechten Nachrichten gar nicht entgehen kann. Ich habe da das beste Beispiel. Ich bin gerade von einer Veranstaltung als Speakerin zurückgekommen, war super happy, war eine richtig coole Veranstaltung, stehe dann an der U-Bahn in Wien und vor mir dieser riesen Screen, wo dann eine Nachricht war. Ja, nein. Flixbus verunglückt, 2 Tote, unzählige Verletzte. Und das war für mich mal so diese erste Nachricht, wo ich mir so dachte, okay, die will ich eigentlich nicht hören. Mit dem will ich mich eigentlich gerade nicht beschäftigen. Dann mache ich mein Handy auf, mein Instagram, scroll durch den Feed und die ersten Posts sind wieder verunglückte Flixbus, so und so viele Tote. Und ich wurde dann wirklich mehrmals mit der gleichen Nachricht gespielt. Das heißt, ich musste mich mehrmals eigentlich, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitpunkt war, mich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen. Und jedes Mal, und ich habe wirklich gemerkt, wie bei mir das so ein bisschen auch die Freude rausgesaugt hat, weil dieses, okay, es ist etwas Schlimmes passiert. Es tut mir auch wirklich leid, besonders weil das auch von mir eigentlich Nahestehende hätten sein können, weil es auch in dem Ort passiert ist, wo ich aufgewachsen bin. Und das war halt wirklich so dieser erste Gedanke, wo einfach ja so viel negative Emotionen dann auch reingespielt haben, wo ich mich nicht hundertprozentig davon ausgrenzen konnte. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen Leuten so. Und einfach dauernd diese schlechten Nachrichten, finde ich halt einfach, ist, glaube ich, oder bin ich fest davon überzeugt, dass sich das auch auf unsere Psyche eine Auswirkung haben. Aber da, liebe Silke, das ist deine Expertise, das ist dein Bereich, das ist jetzt nur mein laienhafte Beobachtung, die ich jetzt vielleicht so kundgeben kann. Aber auch, ja, das ist ständige, vielleicht dann auch noch dieses Thema, dass man weniger Sport vielleicht auch macht, was wir auch gesehen haben, Generation Z macht nicht mehr so viel Sport wie die anderen Generationen zuvor, dass das dann auch mit in dieser ganzen Kombination mit allem drum und dran einfach eine große psychische Belastung sein kann. Und man muss da schon sehr resilient sein, weil man kann gar nicht aus, als von diesen Themen betroffen zu sein, weil in gewisser Form oder Weise sollte man als Bürgerin oder als Bürger sich ja irgendwo auch informieren. Das ist in meiner Sicht auch die Pflicht eines Bürgers, dass man informiert bleibt über die aktuellen Geschehen. Aber wenn die aktuellen Geschehen einfach von den Medienhäusern vor allem auch nur negative Nachrichten kommen, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig, ob ich das nach wie vor als meine Verpflichtung sehe, weil es passiert eigentlich auch sehr viel Gutes und uns geht es eigentlich, wenn man es wirklich genau betrachtet, ging es uns noch nie so gut, wie es heutzutage uns geht. Wir haben in unseren Ländern im Dachraum aktuell keinen Krieg, aber wir haben in den Nachbarländern etwas. Und ja, das waren jetzt meine Two Cents zu diesem Thema. Was kannst du dazu sagen, liebe Silke?
Viel,
Das würde
viel,
mich
viel, viel
interessieren.
mehr als Two Cents auf jeden Fall. Ich danke dir, weil das ja zugegeben einfach eine Frage ist, die mich natürlich auch intrinsisch als Psychologin total interessiert hat, wenn wir über die junge Generation sprechen. Und du hast gerade einfach deine Eindrücke geschildert und ich glaube, dass die gar nicht falsch sein können und auch psychologisch natürlich so zu stützen sind, weil du ganz wichtige Sachen ja gesagt hast, die einfach Fakt sind, dass eure Generation, die mit Smartphone und Internet pausenlos im Internet ja, wo die Streams, die Medienhäuser, wie du schon sagst, pausenlos ja die Dinge streamen, aufgewachsen. Und ich würde es so formulieren, dass eure Generation oder wir jetzt auch alle miteinander viel, viel bessere und größere Strategien brauchen, um diesen Konsum für uns individuell einzuschränken. Das ist etwas, was ich in meiner Kindheit oder Jugend noch nicht gebraucht habe. Also als ich Abitur gemacht habe, da weiß ich noch, da war es das Größte, dass wir die Microsoft Encarta damals hatten, als Lexikon, als digitales Lexikon. Ich weiß noch, wenn wir Referate vorbereitet haben, das war wirklich so das Nonplusultra, was es gerade auf dem Markt gab, dass man sich da Dinge copy-pasten konnte. Also das war meine Jugend, ja. Und wenn wir jetzt den Zeitswitch machen zur heutigen Jugend oder jungen Erwachsenengeneration, dann ist eben genau das Problem, dass wir überflutet werden mit den Feeds und auch mit den Negativnachrichten, mit den Bildern vor allem. Das ist ja für die Psyche häufig noch viel schwieriger zu ertragen, die Bilder, die ungefiltert erstmal reinkommen. Und wie du schon sagst, natürlich können wir dann den Algorithmus mitbestimmen und wir können immer wieder auf das X drücken und können Dinge wegdrücken und können Dinge beenden. Aber das müssen wir eben erstmal aktiv tun. Und bis dahin haben wir es schon dreimal gesehen. Also das ist schon eine besondere Herausforderung, dass man an diesen Nachrichten gar nicht mehr vorbeikommt. Oder woran ich vorhin auch denken musste in meiner Kindheit, in den 80er Jahren im Kindergarten, da gab es das Unglück in Tschernobyl zum Beispiel. Und das war ein prägender Moment, weil das natürlich viele Folgen auch nach sich gezogen hat, auch für uns als Kinder direkt erlebbar. Wir durften dann kein Gemüse aus dem eigenen Garten mehr essen, wir durften nicht mehr rausgehen etc. für eine gewisse Zeit. Aber dann war das auch wieder weg. Das gab es mal abends in der Tagesschau und da hat man das vielleicht am Rande mitbekommen und die Eltern haben einem was dazu gesagt und dann war das auch wieder weg. Und heute können Kinder und Jugendliche natürlich diese Sachen überhaupt nicht von sich weghalten. Die Klimakrise, die Kriegssituationen, etc., das findet alles tagtäglich in diesen 4 Stunden plus am Tag statt. Und deswegen glaube ich, die Herausforderung ist eine sehr, sehr viel größere.
Ja, das sehe ich auch so. Also du hast es, glaube ich, nochmal super auf den Punkt gebracht und auch sehr gut umformuliert, auch von meiner Seite. Also vielen herzlichen Dank dafür.
Gar nicht. Also wir haben uns da einfach ergänzt, glaube ich. Das ist nochmal, ja, da vielleicht auch ein generationenübergreifender Blick jetzt gewesen, ne? Oder aus beiden verschiedenen Richtungen. Und es läuft aber immer wieder aufs Gleiche raus, dass wir gerade einfach daher sehr herausfordernde Zeiten haben. Und dass einfach der Unterschied ist, vielleicht von deinem Leben zu meinem, dass es jetzt einen größeren Anteil an deiner Lebensspanne ausmacht, die wir jetzt diese Krisen alle so in den Vordergrund, die sich so in den Vordergrund spielen, wie es vielleicht zu meiner Lebensspanne oder zu der Babyboomer jetzt ausmacht. Aber Herausforderung bleibt dieselbe.
Ja.
Ja, liebe Laura, wenn wir jetzt zum Ende kommen, gibt es noch irgendetwas, was du raushauen möchtest, was dir vielleicht noch wichtig ist, ja, wenn du auf den Bühnen dieser Republik, hätte ich schon fast gesagt, stehst, aber im ganzen Dachraum stehst du auf den Bühnen, deshalb ist es nicht nur eine Republik. Gibt es da noch etwas, was dir besonders wichtig ist, was du heute auch noch gern loswerden würdest an die Zuhörenden?
Ich will mich zuerst mal bei dir bedanken. Ich habe das als ein sehr wertschätzendes Gespräch wahrgenommen. Und ich finde es so toll, dass wir einfach unsere Erfahrungen, unsere Sichtweisen auch hier teilen konnten und halt wirklich in diesen Dialog reingetreten sind und uns einfach mit unseren Erfahrungen so schön ergänzt haben. Also vielen herzlichen Dank dafür. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich nur appellieren, kommt in den Dialog rein, aktives Zuhören. Es muss nicht immer eine Diskussion entstehen, wo ich auf meiner Meinung beharren muss oder dem jemand anderen quasi aufzwingen muss, sondern einfach mal versuchen, die anderen Sichtweisen zu verstehen. Und vor allem ist mir auch ganz wichtig, mit den jungen Leuten einfach auch mal nicht nur über sie zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Da werdet ihr wahrscheinlich auch am schlausten werden. Und wenn ihr Hilfe braucht in diesem Generationenthema, besonders bei euch im Unternehmen, dann sehr, sehr gerne, dass wir in Kontakt kommen. Ich denke, du wirst auch die Kontaktdaten irgendwie verlinken, sonst einfach auf www.generation-connect.com. Oder wenn es noch persönlicher geht, könnt ihr natürlich auch mich gleich direkt auf LinkedIn unter meinem Profil anschreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, von euch ein Feedback von dieser Folge zu hören. Und ja, lass uns in den Dialog kommen und gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten.
Ja, dem habe ich wirklich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Du hast es so schön formuliert. Gerne auch übrigens dafür, also mein Podcast soll immer eine Plattform sein, wo es einen wertschätzenden Dialog gibt. Das ist für mich eigentlich selbstverständlich. Und ich lerne ja auch ganz, ganz viel von euch, von meinen lieben Gästen, egal wen ich jetzt da hatte. Letztes Mal ging es um die Vätervereinbarkeit, jetzt geht es um die Gen Z. Es ging schon um Unternehmensgründung, um Alleinerziehende. Family Building Benefits, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. So viele tolle InterviewpartnerInnen hatte ich schon hier. Und da geht es mir immer darum, auch was von euch zu lernen und da andere Perspektiven reinzunehmen. Und das ist ja auch so eine Gesamtphilosophie, ne? Weswegen du auch unterwegs bist oder für die du ja genauso unterwegs bist, dass wir alle uns viel besser verstehen müssen und dass dadurch auch die Wertschätzung erst generiert werden kann. Ich glaube, wenn der eine nicht weiß, was der andere tut und warum er es tut und an was er oder sie gerade arbeitet, dann ist es mit der Wertschätzung auch tatsächlich etwas schwierig. Deshalb gehen wir dafür die gleiche Mission los im Grunde unseres Herzens. Ja, Laura, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, auch gerade nur auf der Durchreise bei einer Freundin wohnt, wie ich gehört habe, oder jetzt zu Besuch. Also, dass du es möglich gemacht hast, heute im Podcast zu sein. Danke dir.
Ja, danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war das Gespräch mit Laura Peyer. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und dass ich es heute mit euch teilen konnte. Wie ich schon
einleitend gesagt habe, mich hat das Gespräch nachhaltig beeindruckt und bewegt und ich denke immer noch darüber nach, über einiges, was sie gesagt hat und was wir vielleicht auch in unseren eigenen Unternehmen verbessern können oder wie wir Zugänge zueinander und die Kommunikation zueinander verbessern können. Ja, und wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt oder wenn euch insgesamt dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn ihr mir noch ein paar Sternchen in eurer Podcast-App hinterlasst oder bei Apple Podcasts könnt ihr auch in Worten rezensieren. Das ist natürlich immer ein ganz besonderes Highlight. Teilt den Podcast gerne. So kann er noch mehr Menschen erreichen, für die er gemacht ist. Und ich bin mir sicher, ganz viele können davon profitieren, besonders von diesen Interviewgesprächen, so wie wir auch heute wieder eins dabei hatten. Ich freue mich auf euch, wenn ihr am Sonntag wieder dabei seid, wenn es in die neue Woche hier bei Psychologie at Work geht. Habt eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin. Tschüss.